Deutschlandfunk, das war der Tag.
Wir haben echte Durchbrüche erzielt. Also wenn wir 3 Tage zusammen sind, immer solche tiefgreifenden Ergebnisse, die das Land verändern werden, treffen, dann sollten wir zukünftig jeden Monat 3 Tage in Klausur gehen.
Ein hörbar erleichterter FDP-Chef Christian Lindner heute Abend um 8:15 Uhr nach 3 Tagen Kompromisssuche in der Ampelkoalition. Und damit willkommen zu knapp 50 Minuten kompakter Information über alles, was heute wichtig war, im Studio Theo Gers. Die Kühe sind also erstmal vom Eis. Das ist die Botschaft des Abends aus Sicht von SPD, Grünen und FDP. Alle 3 Parteien sind überzeugt, nun erstmal in Ruhe weiter regieren zu können. Auf was sich die 3 Ampelpartner in den 3 Tagen geeinigt haben und worauf auch nicht, dazu gleich mehr in der gebotenen Ausführlichkeit. Ob die Ampel jetzt wirklich neuen Schwung gewonnen hat oder ob das alles nur Fassade ist, weil die Gegensätze weiter groß bleiben, dazu ein Gespräch mit Hendrik Hoppenstedt, dem parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion. Aber auch sonst ist einiges los gewesen an diesem 28. März. Die EU hat nun wirklich und endgültig das Aus für den Verbrennermotor in Neuwagen ab 2035 beschlossen. Allerdings mit einem kleinen Hintertürchen für Autos, die nur und ausschließlich mit synthetischen Kraftstoffen fahren. Mit Sprit also, der derzeit erst in homöopathischen Dosen produziert wird. Aber bis 2035 ist ja auch noch etwas Zeit. Deutschland erhöht die Militärhilfe für die Ukraine. Das ist auch ein Thema in dieser Sendung. Ebenso wie der Vorwurf der Doppelmoral, den Amnesty International erhebt, und zwar gegen Länder wie Deutschland. Wo genau diese doppelten Moralstandards zu verorten sind, auch dazu mehr. Zunächst aber nach Berlin. Was wurde seit Sonntag, als der Koalitionsausschuss begann, nicht alles in diese Gespräche hineingeheimnisst? Vor allem je länger die Gespräche dauerten. Die Ampel in tiefen Zerwürfnissen, die Ampelpartner vom Getue der jeweils beiden anderen Parteien genervt. Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Friedrich Merz, der Oppositionsführer, kam heute sogar das Wort Regierungskrise über die Lippen, nachdem er gestern der Ampel konstatiert hatte, sie sei stehend K.O. Nimmt man das alles zusammen, dann haben SPD, Grüne und FDP es aber allen gezeigt. Zumindest glauben sie das. Jörg Münchenberg fasst die Ergebnisse von 3 Tagen Kompromisssuche zusammen.
Nach 30 Stunden Verhandlungen präsentierten die 3 Parteichefs der Ampel als Ergebnis ein 16 Seiten umfassendes Papier. Modernisierungspaket für Klimaschutz und Planungsbeschleunigung ist es überschrieben. Und es werde Deutschland voranbringen, lobte anschließend SPD-Co-Parteichef Lars Klingbeil.
Eine massive Stärkung der Bahn, die Stärkung der Straße, die Stärkung der Netze, in sämtlichen Bereichen, auch der Ausbau der erneuerbaren Energien, alles das spielt in den Beschlüssen des Koalitionsausschusses aus den letzten Stunden eine große Rolle. Wir fokussieren auch darauf, Planungs- und Genehmigungsverfahren, so wie wir das im Koalitionsvertrag festgelegt haben, massiv zu beschleunigen.
Beim Dauerstreitthema Planungsbeschleunigung auch für Autobahnen konnte sich jedoch weitgehend die FDP durchsetzen. So soll auch eine begrenzte Zahl der Autobahnen, FDP-Parteichef Lindner sprach anschließend von 144 Projekten, schneller aus- und neu gebaut werden, was die Grünen eigentlich ablehnen. Doch am Ende habe man die Kröte schlucken müssen, räumte Co-Parteichefin Ricarda Lang ein.
Und ja, bei den Straßen, das war für uns kein einfacher Punkt, aber wir werden eine begrenzte Anzahl von Straßen im Ausbau beschleunigen, sofern das mit den Ländern abgestimmt ist. Wir haben uns gleichzeitig darauf geeinigt, dass wir in Zukunft verpflichtend beim Neubau von Autobahnen die Solarmöglichkeiten der Solarenergie am Rand nutzen werden. Das heißt, wir starten eine riesige Solarausbauoffensive, verbinden Klimaschutz mit Straßenbau.
Immerhin soll auch die Lkw-Maut angehoben werden, um damit mehr Spielraum bei den Investitionen in die Bahn zu haben. Das Geld daraus soll zu 80% in den Ausbau der Schiene fließen, hieß es. Zudem peilt die Koalition auch eine Änderung des Klimaschutzgesetzes an. Die bislang strikten Emissionsvorgaben für einzelne Wirtschaftssektoren sollen demnach aufgegeben werden, was die Grünen eigentlich ebenfalls verhindern wollten. Lob kam dagegen von FDP-Parteichef Christian Lindner.
Insgesamt ein sehr erfolgreicher Koalitionsausschuss, wo jeder jeden Punkt gut vertreten kann und jeder auch noch einen speziellen Punkt hat, über den sie oder er sich besonders freut.
Für das eigentlich von den Grünen favorisierte Verbot für den Einbau von neuen Gas- und Ölheizungen ab dem Jahr 2024 gilt dies jedoch nur bedingt. Zwar soll das Gebäudeeffizienzgesetz reformiert werden, zudem soll es auch für den Einbau von klimafreundlichen Heizungen einen sozialen Ausgleich geben, der wiederum aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert wird. Gleichzeitig soll aber auch hier der Grundsatz der Technologiefreiheit gelten, etwa der Rückgriff auf grünen oder blauen Wasserstoff sowie Biomasse. Das Ganze sei noch in Arbeit, betonte Lindner. Insofern bleiben auch nach der Marathonsitzung noch zahlreiche Detailfragen offen. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte das Treffen allerdings schon zuvor über den Klee gelobt.
Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da ein wirklich großes Werkstück zustande bringen. Dass solche Diskussionen lange dauern, ist nicht weiter verwunderlich.
Doch in den letzten Tagen und Wochen, das ist allen Beteiligten wohl klar, haben vor allem Streit und gegenseitige Vorwürfe das Ampelklima maßgeblich geprägt. Insofern gäbe es noch erheblichen Verbesserungsbedarf, räumte am Ende auch Grünen-Chefin Lang ein.
Also ich glaube, der Ton war ziemlich ruppig innerhalb der letzten Woche, das ist keine Frage. Da müssen wir uns auch alle drei an die eigene Nase fassen, beziehungsweise die Nasen unserer eigenen Parteien.
Die Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang im Bericht von Jörg Münchenberg. Die Ampel will also flexibler werden beim Klima- und Naturschutz. Beim zügigeren Verkehrswege sollen zügiger ausgebaut werden, auch von Autobahnen. Und es gibt eine sozialverträgliche Lösung für Besitzer von Öl- und Gasheizungen. So viel das zu den wichtigsten Punkten. Aber was war das jetzt für ein Schauspiel, das da 3 Tage geboten wurde? Und taugen diese Kompromisse, um die zuletzt für jeden sichtbar gewordenen Risse in der Ampelkoalition wieder zu schließen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Hendrik Hoppenstedt gesprochen, dem parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag. Guten Abend, Herr Hoppenstedt.
Guten Abend.
Herr Hoppenstedt, Olaf Scholz hatte heute am späten Nachmittag, kurz bevor die Ergebnisse präsentiert wurden, ein Zitat großes Werkstück versprochen, das da kommen werde. Ist es das geworden?
Meines Erachtens überhaupt nicht. Ich frage mich ein bisschen, wie man 30 Stunden lang zubringen kann, um diese 16 Seiten zusammenzuschreiben, weil ja auch ganz viele Streitpunkte, die im Augenblick die Ampel hat, in diesem Papier gar nicht adressiert sind. Und deswegen bin ich schon wirklich enttäuscht davon, wenn ich mal nehme das Thema Haushalt. Wir haben im Augenblick wirkliche Schwierigkeiten in der Ampel, einen Haushalt für 2024 vorzulegen. Und da sind überhaupt gar keine Beschlüsse in diesem Papier enthalten, wie das weitergehen soll. Der Bundesfinanzminister musste das alles schon in die Zukunft verlegen, weil man sich nicht einig werden kann. Auch andere Themen wie die Kindergrundsicherung, ganz umstritten, oder das Thema Vorratsdatenspeicherung finden sich dort nicht wieder. Wir haben insgesamt im Augenblick über 30 strittige Projekte der Ampel und nur ein ganz kleiner Bruchteil davon ist in diesem Koalitionsausschusspapier jetzt adressiert.
Dann bleiben wir aber nochmal bei den Ergebnissen. Sie haben jetzt aufgezählt, was fehlt und wo es womöglich noch keine Einigung gibt. Aber es gab ja auch Einigungen. Ein großer Aufreger der letzten Wochen war ja das Thema Heizungsmodernisierung. Jetzt soll diese Wärmewende kommen und es wird versprochen, kein Besitzer einer Öl- oder Gasheizung wird im Stich gelassen. Kann man doch eigentlich nichts gegen haben, oder?
Ja, die große Sorge war ja, dass jetzt wirklich dieses Verbot ab dem nächsten Jahr greift. Und da bin ich schon ganz froh, dass die FDP sich durchgesetzt hat und die Grünen eben nicht. Aber wenn ich mal ein anderes ganz wichtiges Thema nehme, nämlich das Thema Klimaschutzgesetz, bin ich da schon wirklich überrascht, wie die Beschlüsse da sind. Also zum einen, als wir vor 2 Jahren das Klimaschutzgesetz in der Großen Koalition verabschiedet haben, hieß es immer von den Grünen, die Ziele dieses Klimaschutzgesetzes seien viel zu wenig ambitioniert. Und jetzt hatte ich eigentlich gedacht, dass wenn die Grünen jetzt in der Bundesregierung dabei sind, dass diese Ziele eben erhöht werden. Das ist aber mitnichten der Fall. Es gibt keinerlei Zielveränderung in der CO2-Reduzierung. Stattdessen hat man jetzt offensichtlich festgestellt, dass das Thema CO2-Reduktion doch irgendwie relativ kompliziert ist. Und deswegen gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man CO2 speichert und verpresst. Also aus der Luft entnimmt und dann irgendwo anders speichert. Und ich frage mich manchmal, was eigentlich in diesem Land passiert wäre, wenn die Union einen solchen Vorschlag gemacht hätte oder ein solches Gesetz gemacht hätte. Und der zweite wichtige Punkt beim Klimaschutzgesetz, der mich irgendwie umtreibt, ist die Tatsache, dass jetzt die Ziele für die einzelnen Sektoren, also auch für die Ministerien, im Grunde genommen ein Stück weit sozialisiert werden. Also es wird nicht mehr das einzelne jährlich festgelegte Sektorziel betrachtet, sondern alle Sektoren sind gleichermaßen verantwortlich und man guckt sich auch nicht mehr jedes Jahr ein Ziel an, sondern man guckt sich diese Ziele jetzt mehrjährig an. Und das bedeutet im Grunde genommen, dass zum Beispiel Herr Wissing mit seinem Verkehrsministerium jetzt nicht mehr in der Pflicht steht, ein Sofortprogramm auf die Beine zu stellen, wie er denn CO2 reduziert, was er übrigens 2 Jahre lang fast hätte tun müssen, aber nicht getan hat, was auch ein rechtswidriger Zustand ist, weil das Gesetz sieht das vor. Also es ist eine Sozialisierung von Zielen, die dazu führt, dass es eigentlich eine schlechte Nachricht ist für den Klimaschutz, denn die Verantwortlichkeiten werden verwischt.
Klingt alles mehr nach Punktsieg für die FDP, Herr Oppenstedt. Ist es das? Und die Grünen sind die Verlierer dieser Runde, weil, ich nenne ein anderes Beispiel, Autobahnen jetzt doch auch unter die Planungsbeschleunigung fallen sollen und die Grünen dürfen dann am Fahrbahnrand Photovoltaikanlagen installieren lassen.
Naja, ich würde mal sagen, wenn Sie sich das Mantra der FDP, es gibt keine Steuererhöhung mit uns, anschauen, wird es jetzt eine sehr, sehr große Erhöhung der Mautgebühr geben. Die Mautgebühr ist natürlich streng genommen keine Steuer, aber das Ergebnis ist ja gleich. Die Bürgerinnen und Bürger werden entlastet, stark belastet werden. Und insoweit, wenn man sich anguckt, 45 Milliarden sollen bis 2027 der Bahn zugutekommen und da auch dem Güterverkehr. Das soll über die Maut reingespielt werden. Das heißt, wir werden jetzt also nicht nur LKWs mautbesteuert kriegen, die ab 7,5 Tonnen unterwegs sind, sondern schon ab 3,5 Tonnen. Plus eine allgemeine Erhöhung, das sind jedes Jahr Milliarden, die dann da reingespült werden. Und das müssen alles die Verbraucherinnen und Verbraucher bezahlen. Und in einer Zeit, wo wir 10% Inflation haben, fände ich es eigentlich richtig, wenn der Staat alles unternimmt, damit jetzt nicht noch die Menschen noch mehr zahlen müssen, wo das Leben doch schon teuer genug ist. Also das ist mitnichten ein Punktsieg für die FDP, würde ich sagen.
Es könnte aber eine Lenkungswirkung haben, wenn Güterverkehr auf der Straße tendenziell teurer wird und auf der Bahn möglicherweise nicht.
Das ist richtig und ich finde diese Lenkungswirkung auch überhaupt nicht verkehrt, um das klar zu sagen. Aber die Mauterhöhung kommt jetzt ab dem 01.01.2024 und wird sofort natürlich für eine Verteuerung von Waren führen. Denn die Spediteure sind gezwungen, das umzulegen. Die Verbesserungen bei der Bahn werden natürlich erst in einigen Jahren sichtbar sein. Und deswegen zahle ich jetzt im Augenblick sehr viel mehr. In einer Zeit, ich sage es nochmal, wo wir 10% Inflation in Deutschland haben und wo der Staat nach meinem Dafürhalten alles daran setzen muss, dass das Leben für die Menschen in Deutschland nicht noch teurer wird.
Wenn wir jetzt mal einen Strich unter die Ergebnisse dieses Koalitionsausschusses machen, Herr Hoppenstedt, und uns anschauen, dass ja in den vergangenen Wochen auch tiefe Risse in der Ampelkoalition sichtbar wurden. Von außen sah es ja manchmal schon fast so aus, als würde sich diese Ampel selbst zerlegen. Jetzt dieser Kompromiss nach dem Koalitionsausschuss, ist das eine tragfähige Basis, auch um erstmal weiter zu regieren, möglicherweise sogar für weitere 2,5 Jahre?
Also ob die Ampel weiter regieren wird oder auch nicht, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich war ja auch logischerweise jetzt bei diesen Koalitionsausschusssitzungen nicht dabei und kann über das Klima jetzt nichts berichten. Aber ich habe in der letzten Wahlperiode mit am Kabinettstisch gesessen und habe häufig genug auch Koalitionsausschüsse mit vorbereitet. Und ich finde, das ganze Vorgehen ist einfach unglaublich dilettantisch. Da sitzen ja jetzt keine politischen Anfänger und jeder weiß, der in einen Koalitionsausschuss abends fährt, dass natürlich die gesamte Hauptstadtpresse sich darauf fokussiert, was sind eigentlich die Ergebnisse und vor allen Dingen, wann kommen diese Ergebnisse. Und die Frage, wann diese Ergebnisse kommen, ist auch immer ein Gradmesser für den Zustand der jeweiligen Koalition. Und auch wir hatten mal Nachtsitzungen, ja. Aber dass man bis zum nächsten Morgen durchverhandelt und am Ende keine Lösung bekommt, wo man übrigens am Anfang der Legislatur explizit erklärt, es gäbe keine Nachtsitzungen und es gäbe auch keinen öffentlichen Streit mehr und dann insgesamt 30 Stunden braucht, um jetzt diese 16 Seiten zusammenzuschreiben, das ist schon etwas, was ich so noch nie erlebt habe und was nach meinem Dafürhalten ein Alarmzeichen für den Zustand dieser Koalition sein muss.
Sagt der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Hendrik Hoppenstedt, in einer Bewertung der Ergebnisse dieses Koalitionsausschusses. Vielen Dank, Herr Hoppenstedt.
Sehr gerne.
Das Gespräch mit Hendrik Hoppenstedt haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Themenwechsel. Selten hat eine Bundesregierung, genauer die FDP als Teil dieser Regierung, so viel Porzellan in Brüssel zerschlagen wie die jetzige. Beschlüsse fassen, um dann kurz vor Fristablauf doch noch wieder alles zu stoppen, das geht gar nicht. Aber genau so hat die Bundesregierung auf dem Brüsseler Porzellan herumgetrampelt. Herausgekommen ist dabei außer dem europapolitischen Flurschaden wenig, denn seit heute ist das Aus für den Verbrenner, betrieben mit herkömmlichem Sprit, in der EU beschlossen. Peter Kapern über den Beschluss und das Hickhack davor.
Brüssel, das Ratsgebäude, der Sitzungssaal in der 7. Etage, kurz vor 1 Uhr heute Mittag.
I note that the required qualified majority has been reached and that the act is adopted.
Das Gesetz sei mit qualifizierter Mehrheit angenommen, verkündet die Ratspräsidentin, die schwedische Energieministerin Ebba Busch. Anders ausgedrückt, das Verbrenner aus ist besiegelt. Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, die beim Gebrauch CO2 ausstoßen, dürfen nach 2035 nicht mehr als Neuwagen zugelassen werden. Damit tritt nun genau jene Regelung in Kraft, der Deutschland im vergangenen Jahr mehrfach zugestimmt hatte, bevor Verkehrsminister Volker Wissing mit der Rückendeckung von Bundeskanzler Olaf Scholz vor einem knappen Monat die Reißleine zog. Es folgten hektische Verhandlungen und heute die Rückkehr zum Status quo ante. Garniert mit einer Zusage der EU-Kommission, dass sie versuchen werde, Autos, die ausschließlich sogenannte E-Fuels verbrennen, doch noch vom Verbrenner aus auszunehmen. Der EVP-Abgeordnete Jens Giesecke.
Das ist eine herbe Niederlage für den Minister, der den Anspruch hatte, den Verbrenner zu retten. Am Ende steht er da mit einer unverbindlichen Zusage, dass die Kommission einen Vorschlag zu E-Fuels vorlegt.
Die Kommission will nun zunächst versuchen, die von der Bundesregierung verlangte E-Fuels-Ausnahme auf dem Wege eines sogenannten delegierten Rechtsakts durchzusetzen, mit dem die Einspruchsmöglichkeiten von Rat und Parlament drastisch beschnitten werden. Für dieses Verfahren, zu dem Verkehrsminister Wissing die Brüsseler Behörde gedrängt hat, fehlt allerdings die Rechtsgrundlage. Das lässt die EU-Kommission selbst durchblicken. Und aus dem Europaparlament kommen deshalb schon die ersten Ankündigungen, dagegen vor den Europäischen Gerichtshof ziehen zu wollen. Der grüne Abgeordnete Michael Bloss.
Wenn die Exekutive, also die Kommission, ohne Rechtsgrundlage handelt, also quasi willkürlich delegierte Rechtsakte erlässt, das ist unsere parlamentarische Pflicht, dann dagegen zu klagen.
Sollten die Kläger Recht bekommen, will die Kommission ein ganz normales Verfahren zur Änderung des heute verabschiedeten Gesetzes auf den Weg bringen, um E-Fuels-Verbrenner zuzulassen. Bis dahin ist aber längst eine andere Kommission im Amt, die an die unverbindlichen Zusagen der heutigen Kommission nicht gebunden ist. Die Turbulenzen der vergangenen Wochen haben also, was die Forderungen der FDP angeht, zu einem extrem überschaubaren Ergebnis geführt. Konkreter hingegen sind die Resultate bei den Verhandlungen über ein anderes Gesetz, das im Zuge des Fit for 55 Klimaschutzpakets den Straßenverkehr dekarbonisieren soll. Rat und Europaparlament haben sich auf verbindliche Ausbauziele für E-Ladestationen und Wasserstofftankstellen geeinigt. An den wichtigen Verkehrsachsen Europas sollen bis 2025 mindestens alle 60 Kilometer Ladestationen stehen, alle 200 Kilometer eine Wasserstofftankstelle. Das Bezahlen muss grundsätzlich über das Scannen eines QR-Codes möglich sein. An der Ladesäule muss zudem der aktuelle Preis angezeigt werden. Das soll der Elektromobilität endgültig zum Durchbruch verhelfen. Noch einmal Jens Giesecke.
Die Infrastruktur ist das A und O. Damit Laden so einfach wie tanken wird, hat sich das Europäische Parlament für eine bessere Preistransparenz und ein einfaches Bezahlen eingesetzt. Laden muss für jeden Verkehrsteilnehmer möglichst einfach sein.
Der in der vergangenen Nacht gefundenen Regelung müssen Rat und Parlament nun noch einmal zustimmen. Eigentlich eine Formalie.
Peter Kempern berichtete, und wir bleiben in Brüssel, wo die Dinge manchmal ziemlich langsam vorankommen, selbst wenn ein Problem unter den Nägeln brennt. So ist es auch bei der Reform der Asyl- und Migrationspolitik. Das Problem ist bekannt, aber um Lösungen auszuhandeln, müssen sich erst einmal die Mitgliedstaaten, die im EU-Ministerrat entscheiden, und auch das Europaparlament selbst sortieren. Der Innenausschuss des Europaparlaments hat nun die Position der Straßburger Parlamentarier für diese Verhandlungen festgelegt. Caroline Born ordnet das Ganze ein.
Kompromisse in der EU-Asylpolitik sind schwierig. Deswegen sorgt die Einigung im EU-Parlament für Erleichterung. Damit schreiben wir ein Stück Geschichte, so der Vorsitzende des Innenausschusses. Beschlossen haben die Abgeordneten vier Bausteine der Asylreform, über die seit Jahren gestritten wird. Schnellere Asylverfahren bereits an den EU-Außengrenzen. Wer wenig Aussicht auf Asyl hat, soll ein beschleunigtes Verfahren durchlaufen, noch an der Grenze, um dann gegebenenfalls rasch wieder abgeschoben zu werden. Darauf haben sich Politiker der größten Fraktionen im EU-Parlament geeinigt, unter anderem die Liberalen, zu denen Jan-Christoph Oetjen, FDP, zählt.
Niemand soll mehr wochenlang an der EU-Außengrenze verharren müssen. Die Menschen wissen auch schneller, ob sie ein Bleiberecht in der EU haben oder die Union wieder verlassen müssen.
Wegen Bedenken, dass dies zur Inhaftierung von Migranten führt, hat das Parlament den ursprünglichen Vorschlag der Kommission aus dem Jahr 2020 abgeschwächt. Solche Grenzverfahren sollen nach dem Willen der Abgeordneten freiwillig sein. Ob Länder wie Italien und Griechenland sie anwenden, wäre also ungewiss. Die Mittelmeeranrainerstaaten sind als Ersteinreiseländer verantwortlich für das Asylverfahren. Doch, so der Vorwurf von Binnenländern wie Frankreich oder Deutschland, sie lassen die Asylsuchenden häufig weiterziehen, ohne sie zu registrieren, damit der Antrag anderswo gestellt wird. Eine Vorprüfung an der Grenze, auch Screening genannt, soll dafür sorgen, dass mehr Menschen registriert werden, sagt die SPD-Abgeordnete Birgit Sippel.
Damit diese verstärkte Registrierung auch einen Effekt auf das gesamte Asylsystem hat, brauchen wir aber eine Zusammenarbeit auch im Bereich der Verteilung von ankommenden geflüchteten Menschen. Und deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir nicht nur Screening beschließen und umsetzen, sondern alle Teile des New Pact.
Die Mitgliedstaaten dürften das anders sehen. Sie haben sich bisher nur auf bestimmte Teile wie das Screening geeinigt und noch keine Position dazu entwickelt, ob es eine Verteilung von Geflüchteten innerhalb der EU geben soll. Es bleibt der große Streitpunkt. Ersteinreiseländer pochen auf eine Umverteilung, wogegen sich Osteuropäer wie Ungarn oder Polen wehren. Sogenannte Abschiebepatenschaften zu übernehmen, also dass Länder statt Migranten aufzunehmen für ihre Rückführung zuständig sind, das lehnen die Abgeordneten ab. Ebenso wie feste Verteilungsquoten. Lena Dupont von der CDU.
Das, was das Parlament jetzt in seiner Position festgelegt hat, ist ein sehr ausdifferenzierter, aber durchaus auch ambitionierter Solidaritätsmechanismus, der alle Mitgliedstaaten auch zur Solidarität einbezieht und in der allerletzten Stufe, wenn freiwillige Maßnahmen nicht reichen, dann auch eine gewisse bindende Kraft entwickeln kann.
Eine verpflichtende Verteilung also nur in Ausnahmefällen. Das geht linken Politikerin Cornelia Ernst nicht weit genug. Sie hält die Position des Parlaments insgesamt für einen Rückschritt und kritisiert, dass weitgehend am Ersteinreiseprinzip festgehalten wird, dem sogenannten Dublin-System.
Das Traurige besteht darin, dass Dublin nicht reformiert wurde. Das heißt also, die meisten Aufgaben des Einstiegs in Europa dann durch die Mitgliedstaaten, die an den EU-Außengrenzen sind, zu machen sind.
Nun sind die Mitgliedstaaten am Zug, damit dann die Verhandlungen mit dem Parlament beginnen können. Doch ob auch sie sich einigen können, dieses Stück Geschichte muss noch geschrieben werden.
Caroline Born berichtete, und wir kommen zu den Themen des Tages, die heute auch wichtig waren, aber hier nur in Kürze gewürdigt werden können. Deutschland erhöht die Militärhilfe für die Ukraine, auch für weitere Panzerhaubitzen. Mario Kubina.
Es geht um Militärhilfen in Höhe von insgesamt 12 Milliarden Euro. Das hat das ARD-Hauptstadtstudio aus Koalitionskreisen erfahren. Welche Waffen damit konkret finanziert werden sollen, ist geheim. Der Haushaltsausschuss des Bundestags wird sich morgen mit den Plänen beschäftigen. Das Geld soll aus der sogenannten Ertüchtigungshilfe kommen, die die Bundesregierung für die militärische Unterstützung des angegriffenen Landes aufgelegt hat. Aus diesem Topf werden Waffen für die Ukraine bezahlt, aber auch Nachbeschaffungen für die Bundeswehr. Bisher sind zu diesem Zweck fürs laufende Jahr lediglich 2,2 Milliarden Euro eingeplant. Der Posten müsste also deutlich aufgestockt werden. Außerdem geht es um zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen, also um Ausgaben, die erst in den nächsten Jahren anfallen, mit denen das Verteidigungsministerium aber schon jetzt planen könnte, um entsprechende Verträge auszuhandeln. Und auch das ist auf der Tagesordnung des Haushaltsausschusses, die Beschaffung von neuen Panzerhaubitzen. Die Bundeswehr hat 14 dieser schweren Artilleriegeschütze an die Ukraine abgegeben. 10 sollen jetzt nachbestellt werden. Später könnten es noch mehr werden.
Das IOC macht trotz massiver Kritik den Weg frei für die Rückkehr von Sportlerinnen und Sportlern aus Russland und Belarus in den internationalen Sport. Sie dürfen als neutrale Athleten an den Start gehen. Uli Schäfer.
Das IOC hat seine Empfehlung an die Weltverbände der einzelnen Sportarten an Bedingungen geknüpft. Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus mit Verbindung zu Militär- und Sicherheitsorganen sollen weiter von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen bleiben. Das gilt generell auch für Mannschaften aus beiden Ländern. Die einzelnen Sportlerinnen und Sportler müssen auf Flagge, Hymne und Symbole ihrer Heimatländer verzichten und sich an die Anti-Doping-Regeln halten. Außerdem dürfen sie nur an Wettbewerben teilnehmen, teilnehmen, wenn sie den Angriffskrieg in der Ukraine nicht aktiv unterstützen. Nach dem Willen des IOC sollen auch in Zukunft keine internationalen Wettkämpfe in den beiden Ländern stattfinden. Ob Sportler aus Russland und Belarus an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilnehmen dürfen, das will das IOC zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Die Bundesregierung hat die Empfehlung des IOC in einer Stellungnahme scharf verurteilt. Für Innenministerin Nancy Faeser ist sie ein Schlag ins Gesicht der ukrainischen Sportlerinnen und Sportler. Diese hätten die Solidarität des internationalen Sports verdient, so Faeser. Die Ukraine hatte zuletzt mit dem Boykott der Olympischen Spiele gedroht, falls Sportler aus Russland und Belarus an den Spielen teilnehmen dürften.
Papst Franziskus besucht den Südsudan und ist dabei mit Binnenvertriebenen zusammengekommen. Thilo Spanhell.
In seiner Ansprache rief er zum Frieden auf und bezeichnete die Situation im Südsudan als, Zitat, größte Flüchtlingskrise des Kontinents. Rund 4 Millionen Menschen sind vor der Gewalt des 5-jährigen Bürgerkriegs in dem Land geflohen, schätzt die Flüchtlingshilfe der Vereinten Nationen. Etwa die Hälfte von ihnen lebt im Südsudan in riesigen Lagern, die zum Teil durch eine UN-Friedensmission geschützt werden müssen. Im ganzen Land herrscht eine Nahrungsmittelkrise. Laut der Welthungerhilfe leiden rund 1,7 Millionen Menschen unter schwerem Hunger. Diese Situation ist auch ein Grund dafür, warum Krankheiten in dem jungen Staat weit verbreitet sind. Papst Franziskus ermutigte die Geflüchteten und sprach ihnen Kraft zu. Außerdem erinnerte der Pontifex in seiner Rede an die vielen ermordeten humanitären Hilfskräfte. Rund 140 wurden laut Menschenrechtsorganisationen seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs 2013 im Südsudan ermordet. Am Sonntag dann wird Papst Franziskus seine Afrika-Reise mit einer Messe in der südsudanesischen Hauptstadt Juba beenden und zurück nach Rom reisen.
Bei einem Brand in einer Unterkunft für Migranten sind in Mexiko mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen. Anne Demmer.
Bei einem Brand in einem Gebäude der Migrationsbehörde in Ciudad Juárez im Norden Mexikos sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 29 weitere sind teils schwer verletzt in die umliegenden Krankenhäuser gebracht worden, wie es in einer Erklärung der Behörde heißt. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt. Als das Feuer ausbrach, befanden sich mindestens 68 Männer, überwiegend aus Mittel- und Südamerika, in der Einrichtung, die sich unmittelbar an der Grenze zu Texas befindet. Auf ersten Bildern ist zu sehen, wie Dutzende Leichen vor dem Gebäude aufgereiht liegen. Lokalen Medienberichten zufolge waren viele der Männer aus der Unterkunft zuvor von Grenzbeamten aufgegriffen worden. Sie sollten in ihre Heimatländer abgeschoben werden. Täglich versuchen hier Menschen, über die Grenze zu kommen, um in die USA zu gelangen. Sie fliehen vor der Armut, der Gewalt und der Korruption in ihren Herkunftsländern. Viele harren Monate oder Jahre lang in der Stadt aus, in der Hoffnung, Asyl in den USA zu erhalten.
Vorsprung durch Schummeln. Das war der Beitrag des Autoherstellers Audi zum Dieselskandal. Der frühere Vorstandschef Stadler, der deswegen derzeit vor Gericht steht, kann dennoch mit einer Bewährungsstrafe davonkommen. Gabriel Wirth.
Der frühere Audi-Chef Rupert Stadler könnte mit einer Bewährungsstrafe im Dieselprozess davonkommen, wenn er denn vollumfänglich gesteht, wie der vorsitzende Richter Stefan Weikert dem Angeklagten in Aussicht stellte. Das allerdings ist das Problem. Bis jetzt haben Stadler und der Mitangeklagte, frühere Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz, die Vorwürfe zurückgewiesen. Wenn sie dabei bleiben, droht ihnen nun also die Verurteilung zu einer Haftstrafe wegen Betrugs. Denn nach 160 Verhandlungstagen ist das Landgericht in München zur vorläufigen Auffassung gekommen, dass die drei angeklagten Motorenentwickler für bestimmte Dieselmotoren eine illegale Abschalteinrichtung entwickelt und verwendet haben könnten. Rupert Stadler dürfte nach, wie es im Juristendeutsch heißt, vorläufiger rechtlicher Würdigung spätestens ab Juli 2016 die Möglichkeit erkannt haben, dass bestimmte Fahrzeuge mit dieser illegalen Software unterwegs waren. Der Staatsanwaltschaft nach soll Stadler nichts gegen den Verkauf dieser Autos unternommen haben, sie wirft ihm deshalb Betrug vor. Zu dieser Auffassung scheint nun auch das Gericht nach dem bisherigen Verfahrensverlauf gekommen zu sein, auch wenn die Richter einige Punkte aus der Anklageschrift nicht nachvollziehen können. Bis zum 21. Juni sind weitere Verhandlungstage terminiert. Bei einem der mitangeklagten Ingenieure, der vollgeständig ist, sieht die Kammer hingegen keinen Grund für eine Fortsetzung des Strafverfahrens. Das Gericht, die Staatsanwaltschaft und dessen Verteidiger ziehen deshalb eine Einstellung des Verfahrens in Betracht gegen eine Geldauflage, die noch ausgehandelt werden soll.
Auch französische Großbanken stehen im Verdacht, beim Cum-Ex-Skandal mitgemischt zu haben. Heute wurde mit einer Razzia nach Beweisen gesucht. Melanie Böff.
In Paris geht es aktuell um skandalöse Vorwürfe und eine große Frage. Haben mehrere Banken im Pariser Finanzdistrikt massenhaft Dividendensteuern hinterzogen? Die Ermittlungen von französischer und deutscher Seite dazu laufen. Im Fokus die Bankenschwergewichte Société Générale und BNP Paribas, die multinationale Universalbank HSBC sowie die Investmentbanken Exane und Natixis. Der Verdacht bei den Ermittlungen? Steuerbetrug im Zusammenhang mit sogenannten Cum-Cum-Geschäften. Dabei geht es sehr vereinfacht darum, dass Wertpapiere ausländischer Aktionäre kurzzeitig über den Dividendenstichtag an Geschäftspartner im Inland verliehen werden, um Steuern zu sparen. So kann französisches Recht umgangen werden und der Staat geht leer aus. In welcher Höhe hier Schaden entstand, ist bislang nicht klar. Auch in Deutschland verlor der Staat Milliarden durch solche und ähnliche Betrugsmaschen.
An der Börse war heute Luft holen angesagt, denn so ganz haben die Anleger die Unsicherheit darüber, ob steigende Zinsen nicht doch noch die ein oder andere Bank ins Trudeln bringen könnten, noch nicht aus den Klamotten geschüttelt. Christian Röse.
Der Optimismus vieler Anleger löste sich an der Frankfurter Börse im Laufe des Tages sprichwörtlich in Luft auf. Viele Börsenprofis blieben zurückhaltend nach den turbulenten Tagen im Bankensektor. Abwarten und die Lage beobachten war das Motto. Ein Tag zum Vergessen war es dagegen für Werte aus der Immobilienbranche. Ähnlich wie bei Banken leiden auch dort viele Unternehmen unter den Folgen steigender Zinsen. Hinzu kommen die nach oben geschossenen Baukosten und hohe Schuldenberge. Hart traf es Aroundtown, einen Spezialisten für Gewerbeimmobilien. Papiere von Aroundtown stürzten über 10% ab und erreichten ein neues Rekordtief. Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia verlor rund 6%. Zu den Verlierern des Tages zählte auch der Chiphersteller Infineon. Vor Prognosen für das zweite Quartal gingen Anleger in Deckung. Nach Börsenschluss präsentierte Infineon aber bessere Zahlen als gedacht. Der Umsatz dürfte im zu Ende gehenden Quartal bei mehr als 4 Milliarden Euro liegen. Besonders im Kerngeschäft mit der Autobranche und der Industrie sind Halbleiter gefragt. Der Leitindex DAX schloss den Handel mit 15.142 Punkten, fast unverändert im Vergleich zum Vortag.
Gestern haben Mitglieder der Gewerkschaft CGT Culture den Louvre blockiert. Heute blieb der Eiffelturm geschlossen. Heißt übersetzt, in Frankreich hatten die Gewerkschaften zum 10. landesweiten Protest- und Aktionstag gegen die umstrittene Rentenreform aufgerufen. Große Teile der Grande Nation laufen unverändert Sturm gegen die ja beschlossene Rentenreform in Frankreich und eine Beruhigung der Lage scheint auch nicht in Sicht zu sein. Viele fürchten eher, zum Beispiel auch nach den heutigen Geschehnissen, dass die Gewalt noch zunehmen könnte. Aus Paris, Caroline Düller.
Alice war von Anfang an auf der Straße, bei fast jeder Demo. Aber die letzten beiden waren mir echt wichtig. Was zu viel ist, ist zu viel.
Trop, c'est trop.
Dieses zu viel sei aus Sicht vieler junger Menschen der umstrittene Verfassungsartikel 49.3 gewesen, glaubt Alice. Seit die Regierung damit die Rentenreform durchs Parlament gebracht hat, ohne Abstimmung, kämen mehr junge Menschen zu den Demos, beobachtet die 29-Jährige. Artikel 49.3 war wirklich ein Wendepunkt. Seitdem geht es nicht mehr nur um die Rentenreform, sondern auch um die Demokratie. Das hat viele Jugendliche motiviert, die den parlamentarischen Prozess und das Misstrauensvotum verfolgt haben und nun auf die Straße gehen. Auf Bildern sieht man im Moment vor allem die Ausschreitungen am Rand der Demos. Um es klar zu sagen, die allermeisten Menschen protestieren weiter friedlich gegen die Reform. Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen rücken seit letzter Woche die sogenannten Black Bloc in den Fokus, vor allem sehr junge Demonstrierende, die das Innenministerium der ultralinken Szene zurechnet. Der Journalist Thierry Vincent hat sich intensiv mit den Black Bloc beschäftigt. Sie kommen oft aus Gesellschaftsschichten mit kulturellem Kapital, also mit einem eher privilegierten Zugang zu Bildung und Kultur. Kinder von Lehrern, Künstlern, auch Journalisten. Sie haben keine feste Struktur. Es sind viele kleine, informelle Gruppen. Sie sind gerne da, wenn man sie nicht erwartet und kommen nicht, wenn man mit ihnen rechnet. Ihre Stärke, wenn sie so wollen, ist ihre Unberechenbarkeit. So Vincent am Abend im Fernsehsender France 5. Politisch geht es in der Debatte gerade weder vor noch zurück. Am Dienstag hatten die Gewerkschaften vorgeschlagen, einen Mediationsprozess zu starten und dafür unabhängige Vermittler zu benennen. Die Regierung hat dieser Initiative eine Absage erteilt. Aktuell liegt das Projekt beim Verfassungsrat und der könnte mehrere Punkte für verfassungswidrig erklären, glaubt Dominique Rousseau. Rousseau ist Experte für Verfassungsrecht und aus seiner Sicht hatte unter anderem das Parlament zu wenig Mitsprache. Im Senat haben sie zum Beispiel Regeln angewandt, mit denen insgesamt weniger Redner zugelassen wurden. Oder die es erlaubt haben, dass nur diejenigen Änderungsanträge beibehalten wurden, die die Regierung eingebracht hat oder denen sie zugestimmt hat. Und dann kam noch Artikel 49.3. All das ist insgesamt ein bisschen viel. Man kann argumentieren, dass das eine offenkundige, schwerwiegende und wiederholte Einschränkung ist für das Recht des Parlaments, in Ruhe über ein Gesetz zu debattieren. Bis Mitte April muss der Verfassungsrat entscheiden. Dass es bis dahin einen politischen Kompromiss geben könnte, scheint im Moment nur schwer vorstellbar. Immerhin, offenbar will Premierministerin Elisabeth Borne die Gewerkschaften Anfang nächster Woche empfangen. Am nächsten Donnerstag soll es einen weiteren landesweiten Aktionstag geben. In Paris ist sich der 21-jährige Mael sicher, dass die Proteste gegen die Reform weitergehen. Aus seiner Sicht kommt es dabei aber weniger auf die Demos an, sondern vor allem auf die Streiks. Die Blockaden, die Streiks, zum Beispiel in den Raffinerien. Die Demos sind ein Gradmesser für die Unzufriedenheit, aber die eigentliche Bewegung, die zeigt sich woanders.
Frankreich kommt nicht zur Ruhe, Caroline Düller berichtete. Alljährlich legt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International ihren Bericht zur Lage der Menschenrechte in über 150 Staaten vor. Dass dabei Länder wie der Iran oder China nicht gut wegkommen, ist wenig überraschend. Wirklich überraschend ist dieses Jahr etwas anderes. Amnesty wirft den westlichen Ländern Doppelmoral vor. Weil eben der Iran oder China kritisiert würden, Verbündete wie Saudi-Arabien hingegen nicht. Obwohl auch in diesen Staaten Menschen zum Beispiel eingekerkert werden. Das aber ist nicht der einzige wunde Punkt, in den Amnesty seinen Finger legt. Matthias Bertsch hat den Jahresbericht ausgewertet.
Über 20.000 willkürliche Festnahmen, unfaire Gerichtsverfahren, Folterungen oder sogar Hinrichtungen. Mit diesen Maßnahmen hat die Regierung in Teheran auf die Massenproteste reagiert, mit denen seit einem halben Jahr überall im ganzen Land gegen den gewaltsamen Tod einer jungen Frau protestiert wird. Die 22-Jährige war von der Sittenpolizei mit der Begründung festgenommen worden, ihr Gesichtsschleier habe nicht richtig gesessen. Vor allem junge Menschen gingen auf die Straße, erklärt Mariam Klaren, deren Mutter ebenfalls im Iran im Gefängnis sitzt.
Das Ablegen der Kopfbedeckung wird zum Symbol des Widerstands. Aber wofür kämpfen die Menschen im Iran? Für nichts Geringeres als für ihre Grundrechte. Für Selbstbestimmung, für Meinungsfreiheit, für Pressefreiheit, für Gewaltenteilung, für Demokratie, für Selbstverständlichkeiten wie das Tanzen und Singen auf den Straßen.
Iran ist eines von 85 Ländern weltweit, in dem Sicherheitskräfte unrechtmäßige Gewalt gegen Protestierende einsetzen, heißt es im Bericht von Amnesty International. Umso wichtiger sei es, die Rechte der Betroffenen zu unterstützen, betont der Generalsekretär der Organisation in Deutschland, Markus Nbeko.
Unterstützung auch, indem Deutschland und Europa beispielsweise die Entwicklung, den Verkauf und den Export von biometrischen Überwachungstechnologien verbieten. Denn solche Technologien werden in anderen Ländern, etwa Iran oder Russland, eingesetzt, um Protestierende zu identifizieren und zu verfolgen.
Russland ist neben Iran ein zentrales Thema des Berichts. Der Angriffskrieg auf die Ukraine zeige, wie wichtig die Bedeutung international gültiger Regeln für den Schutz von Menschenrechten sei. Regeln, die von allen befolgt werden müssten.
Doch allzu häufig drücken Regierungen, auch der Europäischen Union oder der USA, beide Augen zu, wenn es um eigene Interessen geht. Und missachten schwere Menschenrechtsverletzungen in Ländern wie China, Ägypten oder Saudi-Arabien. Solche Doppelmoral schadet den Menschenrechten und sie schwächt die internationale Ordnung.
Der Vorwurf der Doppelmoral betrifft auch den Umgang mit Geflüchteten. Während Ukrainer und Ukrainerinnen mit Wohlwollen empfangen würden, schotte sich die EU gegenüber Flüchtlingen aus anderen Kontinenten ab.
Schutzsuchende aus anderen Teilen der Welt haben das gleiche Anrecht auf Zugang, Unterbringung, Verpflegung und medizinische Versorgung. Die unbürokratische Hilfe für Menschen aus der Ukraine sollte eine Blaupause für Umgang mit Schutzsuchenden aus allen Teilen der Welt sein.
Zum ersten Mal enthält der Amnesty-Bericht in diesem Jahr auch eine eigene Statistik zu Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Organisation hat Belege hierfür in 20 Staaten dokumentiert. In jedem achten der untersuchten 156 Länder.
Matthias Bertsch über den Jahresbericht von Amnesty International. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki musste heute vor dem Kölner Landgericht aussagen. Der Erzbischof wehrt sich in einem presserechtlichen Verfahren gegen einen Online-Bericht der Bild-Zeitung, in dem diese über die Beförderung eines umstrittenen Pfarrers durch Wölki berichtet hatte. Es ging jetzt um die Frage, ob Wölki vor dieser Beförderung unter anderem ein Warnschreiben der Polizei kannte mit dem dringenden Hinweis, diesen Priester nicht mehr in Kontakt zu Jugendlichen einzusetzen. Die Bild-Zeitung sagt ja, Wölking hingegen sagt nein. Jochen Hilgers hat den Prozesstag verfolgt.
Schon zu Beginn der Verhandlung tauchte in Wölkis Darstellung ein erheblicher Widerspruch auf. Er kenne die Personalakte des beförderten Priesters bis zum heutigen Tage nicht, sagt er. Die habe doch auszugsweise in der Bild-Zeitung gestanden, sagt der verblüffte Richter daraufhin. Und den Artikel habe er doch wohl gelesen. Der sei doch Gegenstand des Verfahrens. Wölki wirkt unsicher, gibt dann an, den betreffenden Auszug gelesen zu haben. Immer wieder beruft er sich auf seine Mitarbeiter, die ihn angeblich nicht ausreichend informiert hätten. Erbärmlich nennt das die Sprecherin der kirchenkritischen Organisation Maria 2.0, Maria Mesrian.
Es ist auch eine Verstrickung in immer mehr und es ist einfach auch für die Betroffenen eigentlich unerträglich, dieses sich aus der Verantwortung zu stehlen. Er ist oberster Chef dieses Bistums und übernimmt einfach keine Verantwortung. Er windet sich und was noch ganz schockierend für mich war, dass er bis heute die Akten nicht kennt.
Der Kardinal selbst war zuvor mit dem Fahrrad gekommen und wurde direkt vor der Tür von einer ganzen Heerschar von Kameraleuten und Fotografen in Empfang genommen. Er hatte dann betont selbstbewusst erklärt, warum er in diesem Zivilprozess auftritt.
Ja, weil ich froh bin, heute hier zu sein und Gelegenheit zu haben, zu erklären, weshalb ich die Bild-Zeitung verklagt habe, die über mich Falsches berichtet hat. Und deshalb bin ich hier, um das zu bestätigen und zu bekräftigen.
Nach dem Prozess verließ Wölki das Gerichtsgebäude durch die Hintertür. Wölkis Anwalt Carsten Brennecke beschreibt später dessen Auftritt als Transparenzoffensive. Auch die Tatsache, dass Wölki vom Richter anschließend vereidigt wird, findet Anwalt Brennecke nicht weiter erwähnenswert. Obwohl Wölki in diesem Verfahren als bisher einziger vereidigt wurde.
Das ist Standard im Zivilprozess, das wird immer wieder angefragt und dann kann man dem nachkommen, das ist eine freiwillige Sache, der ist er nachgekommen und das ist ein weiterer Transparenzbeweis von Kardinal Wölki.
In dem Zivilverfahren bleibt die Bild-Zeitung bei der Behauptung, Wölki habe Missbrauchsvorwürfe gegen den Priester gekannt und ihn trotzdem befördert. In der Personalakte hätte er nämlich zwei Schreiben über den Priester finden können, unter anderem ein Warnschreiben der Polizei mit dem dringenden Hinweis, den Priester nicht mehr im Kontakt mit Jugendlichen einzusetzen. Ein Kardinal, der vor einer wichtigen Beförderung die zugehörige Personalakte nicht kennt, sie gar bis heute nicht kennen will? Schwer zu glauben, sagen Prozessbeobachter. Und der Anwalt der Bild-Zeitung, Manuel Bank, ergänzt.
Ich glaube, es ist sehr, sehr deutlich sichtbar geworden, dass er sich 0,0 interessiert für die Aufklärung von Missbrauchstaten und für die Opfer, die dahinter stehen, sondern dass es ihm nur darum geht, seine Freunde durchzuboxen und reinzuwaschen von Vorwürfen.
Das Gericht will am 24. April eine Entscheidung verkünden. Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt derweil weiter gegen Wölki wegen möglicher uneidlicher Falschaussage. Der ermittelnde Staatsanwalt war als interessierter Zuhörer mit im Saal.
Jochen Hilgers berichtete. 23.53 Uhr ist es geworden und damit Zeit für die Presseschau. Die Kommentare der Zeitungen von morgen hat Jan Altmann zusammengestellt und Christina Pucciata trägt sie vor.
Einige Zeitungen konnten am Abend noch die Ergebnisse des Koalitionsausschusses berücksichtigen. Die Stuttgarter Zeitung erläutert, Wenn drei Koalitionspartner sich so lange streiten und so intensiv miteinander verhandeln, müssen sie sich hinterher besonders genau an den Ergebnissen messen lassen. Jetzt gilt es, Planungsbeschleunigung in Deutschland muss tatsächlich Realität werden. Es braucht echte Fortschritte im Klimaschutz, verbunden mit einer sozialen Abfederung einer solchen Politik. Das Internetportal T-Online beleuchtet die Beschlüsse. Es soll deutlich mehr Geld in die Schiene als in die Straße investiert werden. Im Gegenzug sollen aber auch einige Autobahnen schneller als bislang möglich ausgebaut werden. Auch das geplante Einbauverbot für Öl- und Gasheizungen wird wohl weniger scharf ausfallen. Teilweise setzten sich die Grünen durch, teilweise die FDP. Die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg findet: Es war nahezu unerheblich, was am Dienstagabend verkündet wurde. Allein der Verhandlungsmarathon des Koalitionsausschusses zeigt, dass die Risse in der Ampelkoalition wohl noch tiefer sind als vermutet. Für die Bürger bedeutet all das nichts Gutes. Die Tageszeitung äußert sich zum endgültigen Beschluss der EU-Staaten für ein weitgehendes Verbrenneraus ab 2035. Zwar hat die EU das Verbot für Benziner und Diesel verabschiedet, durch einen Zusatz sollen Verbrenner, die mit sogenannten synthetischen Kraftstoffen fahren, am Ende aber auch nach 2035 weiter auf den Straßen zugelassen sein. Mal ebenso durch die Hintertür. Die Augsburger Allgemeine bemerkt zu den sogenannten E-Fuels: Ob sie im Automobilmarkt in der Breite zum Einsatz kommen werden, ist fraglich. Das Grundproblem der E-Fuels ist ihre Ineffizienz. Die Idee, aus Kohlendioxid in der Luft, Wasser und grünem Strom klimaneutrale Treibstoffe herzustellen, hat Charme. Die Umwandlungsprozesse fressen jedoch sehr viel Energie. Der Umgang mit Sportlern aus Russland und Belarus ist Thema in der Zeitung ND der Tag. Was in der Welt von Thomas Bach logisch klingt, ist eine beschämende Bankrotterklärung des Sports. Nach dem Willen des deutschen Präsidenten beschloss das Internationale Olympische Komitee die Wiederzulassung von Aktiven aus Russland und Belarus zu internationalen Wettkämpfen. Was hat sich nach deren Ausschluss vor einem Jahr geändert? Nichts. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe betonen: Der Deutsche Olympische Sportbund hatte sich klar gegen eine Aufhebung des russischen Banns positioniert. Die Haltung des IOC in der Russlandfrage ist ein weiteres Beispiel dafür, warum die Identifikation mit der olympischen Bewegung in Europa schwer gelitten hat.
Die Presseschau heute mit Christiana Pucciata. Und damit endet diese Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Ich bin Theo Gers und ich wünsche eine ruhige Nacht.